Hallo und herzlich willkommen zu Lautgedacht, dem neuen Podcast des Forschungsmagazins der Universität Jena. Mit Lautgedacht bieten wir spannende Diskussionen und Hintergründe aus der Wissenschaft. Hier kommen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst zu Wort. In unserer ersten Folge geht es um die Rolle des Staates in der Marktwirtschaft. Das ist ein Thema, das gerade in der Corona-Zeit wieder hochaktuell geworden ist. Deshalb möchten wir vor dem Hintergrund der Krisensituation darüber sprechen. Dafür haben wir Professor Uwe Kantner und Professor Andreas Freitag von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeladen. Professor Kantner leitet den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, wo er sich unter anderem mit Innovationsforschung beschäftigt. Zugleich ist er Vizepräsident für wissenschaftlichen Nachwuchs und Gleichstellung der Uni Jena. Professor Freitag führt den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik. Zu seinen Forschungsinteressen zählen außenwirtschaftliche und entwicklungspolitische Themen. Herr Freitag, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat vorgerechnet, dass durch die Corona-Krise allein in Deutschland 1 Million Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Die deutsche Wirtschaft habe rund 390 Milliarden Euro eingebüßt. Kann denn die Wirtschaft angesichts dieser Verluste überhaupt ohne staatliche Eingriffe sich wieder erholen?
Ich vermute, dass die staatlichen Eingriffe schon notwendig sind. Und die Frage ist natürlich, welche staatlichen Eingriffe man ergreift. Also sehr klug ist das Institut der Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld ermöglicht es den Unternehmen, die Entlassung zu vermeiden, ohne die Kosten in voller Höhe zu tragen und sicherzustellen, dass nach Beendigung der Krise die hochqualifizierten Arbeitskräfte weiterhin an Bord sind. Ich glaube, das ist ein Instrument, das unterscheiden wir uns maßgeblich von anderen Ländern und das würde ich als ein sehr gutes staatliches Instrument bezeichnen. Fange ich mal so an.
Diese Corona-Krise oder diese Covid-Krise ist ja eine Krise, die wir so noch nicht hatten, denn die wirtschaftlichen Krisen der Vergangenheit waren dann irgendwelche Angebotsschwächen oder Nachfrageschwächen und hier haben wir auf einmal eine Krise, da kommt ein Virus von außen. Der sorgt dafür, dass die Politik sagt, ihr dürft nicht mehr agieren, interagieren, Abstandsgebot, was weiß ich, macht Betriebe zu und so weiter. Obwohl die Akteure eigentlich gar keinen Grund hatten, nicht zu produzieren oder nicht zu konsumieren. Die waren eigentlich da alle relativ gut mit befasst und auf einmal macht man zu. Und da kann man sich natürlich fragen, jetzt wie ist die Arbeitslosigkeit, die da entsteht, der Fall des Bruttosozialprodukts, wie kann man das irgendwie kompensieren? Man muss schon sehr genau darüber nachdenken, sind es die gleichen Maßnahmen, die zum Beispiel 2008, 2009 in der Finanzmarktkrise angewendet wurden oder in anderen Krisen oder ob es was anderes ist. Ne? Und da ist natürlich bei den Wirtschaftswissenschaftlern schon so ein bisschen ein Nachdenken gekommen. Sind es die normalen Konjunkturprogramme oder sind es andere? Aber natürlich bestimmte Maßnahmen, die man auch vorsorglich auch richtig eingeführt hatte, haben natürlich auch gegriffen. Herr Freitag hat das Kurzarbeitergeld angeführt. Das ist ein wesentliches Element, um das Ganze erstmal zu sichern. Denn man wusste am Anfang ja auch nicht, wie lange wird das dauern. Sind das 3 Wochen, 6 Wochen oder ist es ein ganzes Jahr? Aber quasi die Anfangsphase konnte man da sehr, sehr schön auch mit überbrücken. Andere Maßnahmen wie vereinfachter Verlustrücktrag und so weiter helfen den Unternehmen quasi Liquidität zu erhalten. Liquidität erhalten heißt auch, die Beschäftigten zahlen zu können und so weiter und so weiter. Also man hat da sehr viel versucht, um das letztendlich zu stabilisieren und war auch einigermaßen gut darauf vorbereitet. Ich meine, jetzt dauert die Krise schon länger und jetzt kommen natürlich andere Fragen ins Spiel. Reicht das Kurzarbeitergeld? Muss ich nicht doch entlassen? Und dann kommen die Zahlen auch von Kiel natürlich mit ins Spiel. Und dann ist die Frage, wie schiebt man das Ganze letztendlich wieder an? Sind es die traditionellen konjunkturellen Maßnahmen, die man so kennt? Oder sind es andere Maßnahmen? Ich vermute mal, dass der Instrumentenkasten kein durchaus anderer sein wird, sondern es werden schon diese Maßnahmen sein. Und dann kommt man letztendlich in diese Langfristdiskussion, also wie... Wir müssen ja sehen, dass diese Corona-Krise letztendlich die Wirtschaft in einer Phase getroffen hat, die man so als eine Transformationsphase, den Beginn einer Transformationsphase beschreiben kann, wo ja relativ große strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft angedacht sind oder auch sich teilweise auch schon begonnen haben zu vollziehen. Und es ist die Frage, wie man da wieder Tritt fasst. Und da kommt dann das große Problem jetzt auf uns zu, dass wir, um das alles abzufangen, hohe Schulden werden aufnehmen müssen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und diese Gelder fehlen uns möglicherweise nachher, um die Langfriststrategien weiterzufahren. Und jetzt müssen wir da versuchen, so eine Balance hinzubekommen. Und das ist die Frage, ob das gut gelingt. Und möglicherweise ist das auch ein Diskussionspunkt für die nächsten Minuten, vielleicht wie man das macht und wie man das zuschneidern muss.
Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich würde nur den Punkt machen, diese Transformationsphase, die ist eigentlich permanent. Insofern bin ich da, also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn von den großen zukünftigen Transformationen gesprochen wäre, als hätten wir einen Pfad hinter uns, der ganz linear und einfach war und auf einmal ändert sich alles. Sondern wir sind in einem ständigen Strukturwandel. Und der wird jetzt gerade dadurch natürlich befeuert, dass die Erkenntnisse zum Klimawandel deutlicher werden und dass es eine deutlichere Notwendigkeit gibt, gerade dort was zu tun. Und da kommt diese Krise quasi einerseits als großes Extra-Risiko, andererseits als große Chance. Und das muss man jetzt irgendwie in den Griff bekommen, ohne Dinge zu präjudizieren, die möglicherweise in die falsche Richtung laufen.
Vor dem Hintergrund dieser ständigen Transformation, die Sie gerade angesprochen haben, gibt es denn da überhaupt vergleichbare Situationen in der Vergangenheit, an denen man sich jetzt für die gegenwärtige Krisenbewältigung orientieren kann?
Also da würde ich Uwe Kantner recht geben, dass diese Krise sozusagen eine kombinierte Angebots- und Nachfragekrise ist, wenn man das so will. Die ist verursacht durch einen staatlichen Eingriff, um eine andere Krise zu managen. Nämlich die Krise der Gesundheitspolitik, die darin bestanden hätte, dass zu viele kranke Menschen auf einmal das System überlagert hätten, und zwar überfordert hätten, und zwar weltweit. Und dann wurde überall in der Welt mit leichter Verzögerung, aber innerhalb von 3 Wochen weltweit wurden die Lieferketten, man kann sagen, gekappt, wenn Sie so wollen. Und damit war der gesamte, wir können hier öffnen heute, wir werden trotzdem nicht viel mehr produzieren können, weil wir die Importe nämlich bekommen, die man braucht, damit man weiter importieren kann, und man kann auch nichts exportieren. Das ist ein wirkliches Problem. Insofern ist das eine Krise, die wir so noch nicht hatten.
Sagen wir so, die Ökonomen sind relativ schweigsam dazu, was da passieren kann. Ich meine, es gibt hier und da das eine Papier, wo aber die üblichen Maßnahmen erwähnt werden, die ich auch alle nicht abstreiten würde. Sagen, ist schon okay. Aber so den richtigen Erfahrungshaushalt zu haben, ja, genau so müssen wir es jetzt machen. Genau das ist das richtige Instrument. Das ist, denke ich mal, das gibt es nicht. Ich meine, es gibt jetzt aktuell auch in Thüringen, aber auch im Bund gibt es also Überlegungen, wie kriege ich letztendlich es hin, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen aus dieser Krise, Nachfrage und angebotseitig mit verschiedenen Maßnahmen, die teilweise gut, teilweise auch schlecht sind. Also Kaufprämie für Autos, braucht man nicht drüber diskutieren. Also für mich braucht man da nicht drüber diskutieren. Das halte ich für nicht sinnvoll. Aber wie kriege ich das dann hin, dass quasi dass das Ganze nicht nur ein konjunktureller Effekt ist, der mich kurz hochpusht und der mich langfristig, das ist immer so mein Transformationsthema, der mich auf diese Transformationsschiene wieder bringt, damit ich die erfolgreich bewältigen kann. Und erfolgreich bewältigen heißt für mich jetzt nicht nur, dass neue Technologien da sind, die umweltfreundlich sind und so weiter, sondern dass ich die ganzen Nebeneffekte, auch die sozialen Konsequenzen von solchen großen Strukturumbrüchen, dass ich die auch mitbewältigen kann. Und da ist natürlich das Sozialthema, die Arbeitslosigkeit, die mögliche Arbeitslosigkeit ist da ein Riesenthema, und wie ich das Ganze auch sozial verträglich machen kann, gibt es dann so Stichworte wie Inklusion, dass die Leute auch mitmachen können und sollten. Wir wollen ja nicht ein Heer von Beschäftigungslosen einfach durch Subventionen durchfüttern. Du kennst die Geschichte noch aus der Kohle- und Stahlregion im Ruhrgebiet, die einfach nur durchfüttern. Die dürfen nicht mitmachen, sie verhungern auch nicht, aber dürfen auch nicht mitmachen. Und das sind so Fragestellungen, die letztendlich da aufkommen und die man da letztendlich regeln muss. Also der konjunkturelle Effekt und der langfristige Effekt. Und wie muss ich auch die staatlichen Budgets möglicherweise dafür auch aufteilen und gestickt miteinander kombinieren?
Eine Maßnahme, um ja auch jetzt langfristige Ziele zu erreichen, ist das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Unter anderem werden da die Mehrwertsteuer und die Strompreise gesenkt. So soll die Wirtschaft im Land wieder angekurbelt werden. Sind das denn auch aus Ihrer Sicht die richtigen Maßnahmen?
Also das Konjunkturprogramm enthält Gutes und nicht so Gutes, nicht? Also die Förderung für die kleinen Unternehmen, Verlustrückträge halte ich für gut. Die Mehrwertsteuersenkung ist im Prinzip eine ganz gute Idee. Sie ist wohl bürokratisch kaum zu meistern, habe ich gehört. Und sie ist natürlich mit den paar Prozentpunkten, 3 Prozentpunkten gering und auch nur temporär für ein halbes Jahr. Halte ich für ein bisschen vermutlich ein Strohfeuer, wenn überhaupt. Ja, wahrscheinlich ist es sogar am Ende bürokratisch, wenn man das aufrechnet, für die Unternehmen eher ein Nachteil als ein Vorteil. Auch diese Idee, damals die Restaurantbetriebe von der Mehrwertsteuer freizusetzen, hat ganz lustige Effekte erzeugt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. In Mecklenburg, Travemünde hat ein Wirt Erdnüsse für 23,60 verkauft, 100 Gramm Erdnüsse. Man kriegt eine Flasche Wein dazu. Denn für Getränke wurde die Mehrwertsteuer nicht reduziert, sondern nur für das Essen. Ja, und das sind so Fragen, da stellt man sich die Frage, muss das so kleinteilig sein? Was ich an dem Konjunkturprogramm nicht mag, ist, dass am Ende hinten stehen so viele Punkte, die eigentlich mit der Konjunkturkrise nichts zu tun haben, sondern es ist so die Wunschliste der Ressorts, nochmal Gebäudesanierung, nochmal hier ein bisschen was, da ein bisschen was, die man einfach mit eingebaut hat, die aber mit der Konjunkturkrise nichts zu tun haben. Da verschulden wir uns wahrscheinlich unnötig hoch für Dinge, die wir gar nicht brauchen. Also nicht sehr zielgenau, der Teil. Also es gibt sehr zielgenaue Teile und sehr wenig zielgenaue Teile. Und es ist so ein bisschen, da hat sich sozusagen der Prozess verselbstständigt und die Ressorts haben gedacht, die Gelegenheit nutzen wir, jetzt dürfen wir Schuldenbremse mal umgehen, jetzt langen wir mal richtig zu. Und das halte ich für falsch. Ich hätte es für besser gefunden, wirklich nur die zielgenau auf die jetzigen Probleme abzustellen.
Stimme ich zu. Also das Tor, also ich meine, vor der Corona-Krise Schuldenbremse, schwarze Null, hat einfach dafür gesorgt, dass Kreditaufnahmen auch für große Projekte, die man als sinnvoll erachten würde, wo es einfach nicht möglich war. Also auch gerade in der Klimadiskussion, man hätte ja da auch mehr Investitionen erwarten können, aber es ist dann immer schon an der schwarzen Null auch gescheitert. Und das wurde auch von der CDU, von der Regierungskoalition, wurde es auch so auch letztendlich gemacht. Jetzt auf einmal kann man Schulden aufnehmen, was ist Paragraph 109, da gibt es irgendwo diese Klausel bei Naturkatastrophen, das ist eine Naturkatastrophe, kann man das jetzt machen. Jetzt sind die Türen aufgemacht worden und man muss einfach aufpassen, dass das nicht einfach genutzt wird, um die Begehrlichkeiten, die man vorher sehr bewusst nicht eingegangen ist, sie auf einmal einfach zu bedienen. Und da sehe ich ein Riesenproblem, dass das einfach überbordet und das ist dann für die zukünftigen Generationen dann wirklich der Schock schlechthin. Ich meine, für uns ist der Covid-Schock, das wir jetzt gerade haben, aber wenn die dann das nach alles zurückbezahlen müssen, auf diesen Schulden sitzen, das ist extrem nachträglich und das ist dann nicht mehr generationengerecht übrigens. Ich meine, man verteilt das auch immer auf allen möglichen Schultern, auch in die Zukunft rein, aber ich denke mal, wenn man da jetzt die Türen nicht zuhält und ich meine, man kann schon Schulden aufnehmen, da sind wir glaube ich auch nicht unterschiedlicher Meinung, aber es muss wirklich maßgehalten werden und darf auf gar keinen Fall überbauten. Und ich sehe die Gefahr, dass es passiert.
Ich würde gerne noch mal beim Konjunkturpaket bleiben. Und zwar möchte das ja kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen. Es gibt gleichzeitig aber auch Milliardenhilfen für Großkonzerne. Wie sehen Sie das? Wo liegen da Probleme und Grenzen staatlicher Eingriffe?
Jetzt überrasche ich wahrscheinlich alle, weil ich es richtig finde, wenn man Großkonzernen wie der Lufthansa hilft, sich dort einzukaufen. Weil man nur dann auch wirklich sozusagen die richtigen trifft. In dem Moment, wo der Staat sich jetzt wie jetzt eingekauft hat, hat er die Rechte der Alteigentümer verwässert. Also alle Aktionäre der Lufthansa haben jetzt verloren, weil das Kapital erweitert wurde, ohne dass tatsächlich Cashflow in das Unternehmen kam. Ja, in dem Sinne. Also dieses Kapital ist erweitert worden, aber mein Anteil ist sozusagen gesunken als Aktionär. Das heißt, das trifft die Richtigen, nämlich die Eigentümer. Das heißt, die Eigentümer werden hier in Haftung genommen, mit in Haftung. Sie werden unterstützt, weil man das Unternehmen für so wichtig hält. Es ist ein Infrastrukturunternehmen insofern. Aber gleichzeitig ist der Staat als Akteur beteiligt. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass sobald die Krise bewältigt ist und die Lufthansa wieder Fahrt aufnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes und auch im übertragenen Sinne, dass der Staat sich dann wieder zurückzieht. Das hat er bei der Commerzbank nicht getan. Das war ein Fehler aus meiner Sicht. Und gleichzeitig erwarte ich, dass der Staat dann sagt, wenn wir uns hier beteiligen, dann gibt es auch eine Lohnobergrenze für die Akteure. Also Gehälter in Millionenhöhe für den Vorstand halte ich für völlig unangemessen, sondern ich halte es für völlig richtig zu sagen, in dem Moment, wo sich die Allgemeinheit hier beteiligt, müsst ihr euren Teil dazu beitragen. Und das halte ich für ein faires Verfahren. Einfach eine Subvention zu zahlen, hier habt ihr 8 Milliarden oder 9 waren es sogar, und rettet euch damit, halte ich für falsch. Ja, das ist, für mich ist es der richtige Weg, sich zu beteiligen, aber die Beteiligung zeitlich klar zu limitieren, möglicherweise sogar an technische Indikatoren zu koppeln, dass man einfach sagt, so jetzt steigen wir wieder aus.
Ja, ich freue mich, dass du so formulierst, weil das ja eine katalytische Politik ist. Also ich sage mal, ich gehe kurz rein, helfe, aber danach, wenn das wieder einigermaßen normal läuft, was auch immer das heißt, dann gehe ich auch wieder raus und sage einen Finger davon. Ne? Also das finde ich so gesehen in Ordnung. Ich meine, diese Großunternehmen, die zu stützen, ich meine, da ist auch viel Beschäftigung dran und so weiter, das macht sicherlich Sinn, so wie Herr Freitag gesagt. Kurzfristig, was auch immer kurzfristig heißt, das sind schon ein paar Jahre, aber dann auch definitiv wieder rausgehen sagen und die Finger davon lassen. Nicht Commerzbank, sondern das eben anders machen. Da muss man sehr darauf drängen, dass sie das tun. Mit den kleinen und mittleren Unternehmen, ich meine, aus innovationspolitischer Sicht wird da nicht richtig agiert. Das haben wir auch vor kurzem im IFI-Policy-Brief auch geschrieben. Also es gibt ja diese Forschungszulage, diese Förderung der F&E-Aktivitäten von Unternehmen. Und da haben wir ja versucht man die ja zu verändern, indem man diesen Deckel einfach anhebt. Also es gibt so eine Höchstgrenze, was ich da an Subventionen, an Forschungszulage bekommen kann. Und diesen Deckel erhöht man einfach. Und das kommt letztendlich den großen Unternehmen zugute, weil die nämlich durch den Deckel in der Forschungszulage beschränkt sind. Die können noch viel, viel mehr an F&E machen, aber sie kriegen eben nicht mehr als diesen Betrag. Und den hat man jetzt einfach verdoppelt. Aber die kleinen Unternehmen, die vorher schon unter dem Deckel waren, die kriegen davon überhaupt nichts ab. Und ich denke, dass das ein großer Fehler ist. Und da muss nachjustiert werden, ob sie das jetzt noch hinbekommen, das weiß ich nicht. Aber da geht es wirklich den kleinen und mittleren Unternehmen, werden da stark benachteiligt und da muss man definitiv was dran tun. Und ich meine, jetzt komme ich wieder immer auf mein Transformationsthema zu sprechen, denn auch bei der Transformation sind es eben der Tendenz nach die kleinen und mittleren Unternehmen, die das machen. Die großen Unternehmen machen die Transformation widerwillig bis gar nicht oder sehr als Nachzügler und die kleinen sind es. Und die kleinen, die belaste ich, denen helfe ich jetzt gerade nicht. Und da muss man sehr aufpassen.
Dazu eine Anmerkung und eine direkte Frage. Ne? Die Anmerkung ist, also nach meiner Kenntnis der Forschungsförderung ist die ja sowieso immer relativ stark konzentriert bei den Großunternehmen. Also ich erinnere mich an die 80er Jahre, als Siemens immer versucht hat, die nächste Generation der Halbleiter auch zu erreichen. Und sie haben immer gesagt, uns fehlt noch 1 Milliarde, dann schaffen wir es. Dann hatten sie die Generation erreicht, die allerdings bereits wieder die überholte war, weil irgendein Unternehmen in Japan, Korea oder den USA schon längst die nächste Generation entwickelt hatte. Und dann hat Siemens wieder Geld bekommen und gesagt, wir machen das jetzt, aber jetzt schaffen wir es. Und so man hat gar kein Interesse, es zu schaffen, weil man sich damit finanziert hat. Das heißt, ein Großteil des Forschungsgeldes ging sowieso immer schon an die Großunternehmen. Ist das heute wahrscheinlich immer noch so? Und dann die Frage ist, wie soll man es denn machen? Das würde mich wirklich interessieren.
Also bei dieser Forschungszulage, ich bin ja in dieser Expertenkommission für Forschung und Innovation, da arbeiten wir schon seit Jahren dran und im Gutachten 2018 haben wir ja mal einen Vorschlag unterbreitet, wie diese Forschungszulage konzipiert sein soll. Und da hatten wir explizit nur bis Größe 250, meinetwegen bis 500, aber danach die großen Unternehmen definitiv nicht. Das war unser Vorschlag. Und dann gewisse Staffelungen, Fördersätze und was da so dazugehört und wie man das erhebt, da haben wir, denke ich mal, einen ganz elaborierten Vorschlag gehabt. Wir waren dann sehr dankbar, dass es überhaupt aufgenommen wurde, weil das ist ein Kampf seit 10 Jahren ungefähr gewesen, ob man das macht oder nicht. Aber in der Umsetzung sind natürlich dann viele Dinge auch nicht so gemacht worden, wie wir es vorgeschlagen haben. Zum Beispiel, dass man eben nicht bei einer Unternehmensgrenze kappt, sondern sagt, naja, es kriegen doch alle die Förderung, man deckelt das. Aber ich vermute trotzdem, wir werden das auch nochmal nachrechnen, ich vermute trotzdem, dass ein Großteil dieser Gelder, und Großteil heißt für mich auch schon ein Drittel des Volumens, wenn das an die Großunternehmen geht, ist es eigentlich nicht das, was wir uns als Kommission gewünscht haben. Wenn ein paar Große was abbekommen, das würde mich jetzt nicht so sehr stören. Also die haben es anders aufgesetzt, das hat teilweise zu tun mit politischen Aushandlungsprozessen, es hat aber teilweise auch mit dem Beihilferecht, dem europäischen Beihilferecht zu tun, weil man da auch nicht diskriminieren darf. Also manchmal muss man sich auch an Brüssel orientieren, nolet volet, sage ich mal. Aber so wie sie ausgestaltet ist, fanden wir sie dann letztendlich akzeptabel. Aber die Novellierung jetzt im Zuge der Corona-Diskussion, die finden wir, es ist halt vom Bundestag noch nicht verabschiedet, aber die finden wir so nicht richtig konzipiert. Das muss anders gemacht werden. Es fördert zusätzlich aus unserer Sicht genau die Falschen. Nämlich die Großen, die sich auch so leisten können. Ja.
Ich würde gerne den Blick von Deutschland auf die Weltwirtschaft lenken. Welche Rolle spielen denn internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Welthandelsorganisation WTO, in der Krise? Wie können oder wie sollten sie jetzt in die Wirtschaft eingreifen?
Die WTO, also die Welthandelsorganisation, ist ja eine von den Mitgliedern getriebene Organisation, eine Member-Driven Organisation. Das heißt, die WTO selber hat überhaupt keine Initiativrechte. Die kann gar nichts machen. Die WTO kann nur sozusagen immer wieder die Themen aufgreifen, die von den Mitgliedern vorgegeben werden. So sehe ich im Moment bei der WTO relativ wenig Handlungsspielraum, zumal die WTO, wie Sie vielleicht wissen, ja gerade sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Vorgestern lief die Bewerbungsfrist ab für den Nachfolger von Roberto Azevedo, der jetzt überraschend zu Ende August zurückgetreten ist, der Generalsekretär oder Generaldirektor der WTO. Und jetzt wird erstmal darüber entschieden, wer der Nachfolger wird. Das wird ungefähr ein Jahr dauern. Das muss zumindest vor der US-Wahl wird gar nichts passieren. Und dann wird darüber nachgedacht, in der WTO mehr Initiativrechte einzuführen. Das zweite Problem ist, dass das Konsensprinzip gilt. Also alle müssen allem zustimmen. Und das ist bei 164 Mitgliedern gar nicht so einfach. Da hat jeder sofort eine Veto-Position. Das heißt, ich traue der WTO hier relativ wenig zu. Es liegt wirklich an den Mitgliedern. Hier würde ich die Gruppe der 20, die G20, der würde ich mehr Gewicht einräumen. Die tagt ja jedes Jahr unter der Präsidentschaft eines Mitgliedslandes. Dieses Jahr ist es Saudi-Arabien. Wir machen im Rahmen der T20, das ist die Think-Tank-Gruppe, die die G20 berät, arbeiten wir verschiedene Texte aus und wir haben sehr viel ausgearbeitet mit Blick auf Subventionen. Das halte ich für das zentrale Problem, da wir wieder bei der Rolle des Staates, denn vieles dessen, was wir gerade besprechen, sind ja Subventionen. Das heißt, mit der Covid-Krise sind die staatlich gezahlten Subventionen sozusagen explodiert. Sie sind aber schon seit 2009 explodiert, seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Falls Sie das interessiert, es gibt eine Webseite der Universität St. Gallen, Global Trade Alert. Simon Evanet sammelt dort alle Maßnahmen, die ergriffen worden sind und kann zeigen, dass gerade Subventionen enorm an Bedeutung gewonnen haben. Und Subventionen sind selektiv, sind intransparent und stören sowohl die heimische Wirtschaft stark, als aber auch den internationalen Handel. Also hier muss was passieren und hier ist die G20, glaube ich, wichtiger als die WTO im Moment. Die WTO als Konzept finde ich die mit Abstand beste Organisation, die wir haben im internationalen Kontext, aber sie funktioniert gerade nicht. Zum Weltwährungsfonds würde ich auch gerne was sagen, weil wir hier bei uns in Deutschland bei der ganzen Krisenbewältigung völlig vergessen, was eigentlich in unserem Nachbarkontinent passiert. Also die eigentliche Krise findet in Afrika statt. Der IWF hat gerade die Zahlen für Afrika aktualisiert. Im April kam eine Schätzung raus, wie das Bruttoinlandsprodukt sich entwickelt. Ein Land, das mich interessiert, gerade aus aktuellen Anlässen, ist Mauritius. Und dort hat man 6,8% Negativwachstum im April prognostiziert. Vorgestern kam eine neue These, oder Anfang der Woche, glaube ich, eine neue Schätzung, 12,2. Das heißt, wir reden hier über den ärmsten Kontinent, der massive Verluste haben wird an Bruttoinlandsprodukt, aber auch an Zahlungen der ausländischen Diaspora. Davon leben ja sehr viele Familien in Afrika, nämlich von den Menschen, die in Deutschland, in London, in Paris arbeiten und einen Teil ihres Einkommens nach Hause transferieren. Das Feld ist fast ausgefallen. Gleichzeitig haben internationale Investoren ihr Kapital abgezogen. Das heißt, die afrikanische Wirtschaft, die ist massiv unter Druck. Und der Währungsfonds wirbt sehr dafür, hier aktiv zu werden und mehr zu machen und die Grenzen aufzuhalten und so. Also da, glaube ich, kommt dem Währungsfonds eine große Rolle zu, diese Krise erstmal sichtbar zu machen, bei uns ins Bewusstsein zu bringen und dann dafür zu sorgen, dass da auch Hilfsmaßnahmen ergriffen werden. Da reicht natürlich nicht, ein bisschen Geld hinzuüberweisen, sondern da darf man einen Fehler nicht machen, nämlich die Grenzen dicht machen für den Handel. Also das ist ja jetzt die Tendenz, und da sind wir wieder bei der WTO, dass viele Regierungen sagen, jetzt müssen wir aber wirklich mal unsere Abhängigkeit vom Ausland einschränken. Wir müssen sehen, dass wir die Wertschöpfungsketten wieder nach Hause holen. Das ist so Altmaiers These. Schon vor der Krise hat der Altmaier in seinem Industrieprogramm 2030, unser Wirtschaftsminister, ja davon gesprochen, dass Wertschöpfungsketten bitte komplett europäisch sein sollen. Ich habe mich mal gefragt, wie geht das ohne Rohstoffe? Die Wertschöpfungsketten können nur sozusagen ab dem Rohstoff europäisch sein. Eine sehr eigenartige Sicht, die er da hat. Aber die ist gefährlich, weil sie gerade die Ärmsten trifft. Und dann schlägt das auf uns zurück über Flüchtlingsströme und wir werden uns gar nicht vorstellen, was alles passiert. Ja, also deswegen spielen diese beiden, also diese internationalen Organisationen im Moment eine sehr große Rolle. Sie werden nur hier nicht wahrgenommen, weil wir uns gerade ganz mit unseren eigenen Problemen befassen. Und in Amerika natürlich noch viel mehr. Ich warne davor.
Ja, Zustimmung. Also ich meine, in Deutschland, wir haben die Krise, da haben wir auch viele negative Dinge zu bewältigen, aber was international gerade abläuft, das besorgt mich sehr. Also was du gerade sagtest, auch diese Handelskriege, das ging ja schon vor Covid los. USA, China, das sind ja geopolitische Überlegungen. Da geht es ja gar nicht mehr um die Wohlfahrtseffekte des internationalen Handels. Da geht es um ganz andere Fragestellungen. Und das ist sehr, sehr kritisch zu bewerten. Aber auch in der Covid-Krise selber hat sich das ja dann auch punktuell verstärkt. Wenn ich mir nur die Diskussion um, wie ist das typische Unternehmen in CureVac, dieses typische Unternehmen, das ja diesen Impfstoff da entwickelt, ne, als die Amerikaner es kaufen wollten, haben wir aufgeschrien, als die Deutschen es gekauft haben, hat es keinen interessiert, also war es sakrosankt. Also wir machen hier Dinge auf einmal, die mit marktwirtschaftlichen Prinzipien und mit auch vor allem auch mit internationaler Arbeitsteilung relativ wenig zu tun haben. Und wenn wir das so machen, dann passiert genau das, was Herr Freitag ansprach, was in Afrika, aber auch in Lateinamerika, was dann da an Verarmungstendenzen dann entstehen, weil die einfach nicht mehr mitmachen dürfen. Sie werden nicht mehr inkludiert, sondern sie fallen einfach hinten runter, weil sie ausgebremst werden, weil dann irgendwelche Autarkieüberlegungen oder sonst was da nach vorne treten. Was mich aus innovationsökonomischer Sicht, und das spielt genau in die gleiche Richtung, da natürlich auch sehr besorgt ist, diese ganzen Diskussionen um die sogenannte technologische Souveränität. Das hat schon mit den Wertschöpfungsketten auch zu tun, aber alle wichtigen Technologien müssen wir selber machen können. Ich meine, das ist gegen das internationale Arbeitsteilungskonzept. Die einen machen das, die anderen machen das, wir tauschen das friedlich miteinander aus, machen Preise dazu und dann funktioniert es und allen geht es letztendlich besser. Ist ja ein wichtiger Satz aus der Außenhandelstheorie und dem wird massiv widersprochen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass die Theorie immer 100% funktioniert, das wissen wir auch, aber sag mal, so wie da jetzt gerade damit umgegangen wird, das kann nicht nur heftige ökonomische Konsequenzen haben, sondern es kann darüber hinausgehen, nämlich dass dann Handelskriege dann zu anderen Kriegen entarten. Und das wollen wir ja wirklich nicht haben. Und wenn man da nicht aufpasst dann und die Regierungen zusammenstehen oder durch eine starke WTO und andere Organisationen da gestützt und geführt werden, dann steht uns da eine nicht ganz so rosige Zukunft bevor.
Und das fing sofort an. Also nochmal zurück zur Global Trade Alert. Die haben sich sofort angeguckt, welche Exportbeschränkungsmaßnahmen ergriffen worden sind. Und die ersten, die aktiv wurden, waren die Deutschen, die nämlich keine Maske nach Italien geschickt haben. Exportverbote. Simon Evanet nennt das Sicken thy neighbor, von Beggar thy neighbor. Und ein schönes Bild, finde ich. Das ist dann schnell wieder eingestellt worden. Die Deutschen haben sich schnell zur Raison bringen lassen. Und auch bei Nachfragen spielte das eine Rolle. Die französische Regierung hat sofort verschiedene Textilunternehmen beauftragt, ganz schnell Masken herzustellen. Und die haben die Produktion umgebaut, sind aber jetzt inzwischen dabei, Leute zu entlassen, weil die französische Regierung jetzt in Vietnam kauft. Ist billiger geworden. Es war ein kurzes Loch bei den Masken, das sozusagen sofort alles Schlechte in den Regierungen hervorgerufen hat, was man sich vorstellen kann. Und daran sollten wir auch lernen, dass es solche Engpässe gibt, die werden aber schnell durch marktwirtschaftliche Anreize gelöst, weil in dem Moment, wo nämlich eine Knappheit entsteht, steigt der Preis und sofort kommen andere und sagen, das ist eine Chance. Das muss man gar nicht steuern, groß.
Ja, wir haben viel über die Probleme der Krise gesprochen. Liegt in der Krise vielleicht auch eine Chance, die Wirtschaft strukturell umzukrempeln und zukunftsfähiger oder innovativer zu gestalten?
Ich meine, die negativen Aspekte der Krise haben wir ja gerade diskutiert, ist alles irgendwie klar. Aber was wir natürlich auch gelernt haben, wir haben zum Beispiel gelernt, dass im medizinischen Bereich, dass das mit der Medizinforschung und der Pharmaforschung nicht so richtig funktioniert. Diese ganzen neglected, also vernachlässigten Krankheiten-Diskussion, die kommt jetzt wieder auf. Und ich denke, dass dieser gesamte Bereich, die Interaktion zwischen der universitären Forschung, der Unternehmensforschung, dass das alles komplett restrukturiert wird, um da einfach auch wieder besser vorbereitet zu sein. Es ist nicht eine Kritik, dass ich kein Impfmittel für Covid jetzt habe, dass ich das noch nicht da war. Ich meine, das sind Zufälle, da kann man nichts dagegen machen. Aber das System war an sich nicht besonders gut darauf vorbereitet und das muss wahrscheinlich anders laufen. Der zweite Punkt ist, wir haben gemerkt, dass wir durch das Abstandsgebot ja sehr stark von den digitalen Technologien abhängig sind und haben dann gemerkt, wie schlecht wir insbesondere in Deutschland aufgestellt sind. Ich meine, das haben Sie an der Uni wahrscheinlich auch selber alles mitbekommen. Ich meine, das ist ja ein Paradebeispiel dafür gewesen, wie das auch letztendlich auch viele Dinge schieflaufen können. In anderen Ländern ist es anders. In Dänemark haben die überhaupt gar keine großen Sorgen gehabt. Aber also die Digitalisierung ist ein Problem gewesen hier. Wir sind zu langsam gewesen. Die Menschen merken jetzt, dass man es eigentlich mehr braucht und sie auch vielleicht einen relativeren Zugang dazu. Und der dritte Punkt, den wir wahrscheinlich gemerkt haben, ist, durch den Shutdown oder das starke Runterfahren der ökonomischen Aktivitäten sind ja auf einmal die Umweltwerte ziemlich gut, haben sich gut entwickelt. Ich meine, wenn die Wirtschaft wieder läuft, dann wird das relativ schnell auch wieder kompensiert werden. Aber man hat gemerkt, letztendlich auch, dass ein reduzierte Aktivitäten, auch reduzierte Mobilität, mehr über Zoom oder sowas, dass das schon helfen kann, auch das Klimaproblem zumindest der Tendenz nach anzugehen. Auch eine Sensibilität ist dafür entstanden, dass sowas, dass man auf diese Art und Weise in diese Richtung auch zu denken hat. Man kann auch an den Klimawerten drehen, wenn man es jetzt gezwungen macht. Man kann es aber auch versuchen, auch unerzwungen mit anderen Maßnahmen zu machen. Und ich habe so das Gefühl, dass eine gewisse Sensibilität dann dafür da ist, dass nun vermehrt auch in diese Richtungen in Forschung, Entwicklung, Innovationen eingestiegen wird. Im Klima-, Umwelt-, Nachhaltigkeitsbereich, im Digitalbereich, in der Medizinforschung. dann können wir uns noch 4 oder 5 andere Themen auch anschauen, wo das letztendlich auch mit einer Rolle spielt. Also ich sehe da auch eine große Chance drin, bei allem Negativen, was Covid natürlich hat, aber ich sehe auch eine große Chance drin, dass man das angeht, wenn man es richtig anstellt. Und dann sind wir schon fast beim Start.
Genau, da sind wir am Start. Nein, dem ist wenig hinzuzufügen, in dem Sinne, dass die Probleme, die wir sowieso haben, deutlicher hervortreten. Und gerade das Beispiel, finde ich, der Umweltbelastung zeigt es gut. Nicht? Weil jetzt sozusagen klar wird, dass dann natürlich die ökonomische Aktivität, die wir uns alle leisten, oder wir können auch sagen, die persönliche Aktivität, das ist ja das Ökonomische, das ist ja nur ein Aspekt davon, dazu beiträgt, dass das Klima belastet wird, dass die Umweltressourcen genutzt werden. Die Frage ist, wie man sozusagen diesen Weg geht. Und da werden wir sicherlich ein bisschen ins Diskutieren kommen. Bei der Pharmaforschung finde ich den Weg richtig. Ich würde trotzdem immer dafür plädieren, das nicht zu zentralisieren, sondern immer im Wettbewerb. Ja, aber gerne in Hybridmodellen, aber trotzdem diese Akteure in den Wettbewerb treten zu lassen. Nicht? Wir denken an die Superhelix, nicht? Das waren 2 Teams, das eine in Cambridge, Massachusetts, das andere in Cambridge, UK, und die beiden haben sich gestritten und dann haben sie tatsächlich, ich schätze, dadurch das viel schneller drauf gekommen, als wenn es nicht so wäre. Das liest sich ganz spannend bei Herrn Watson, der sonst gerade politisch nicht als besonders, der politisch gerade unter Druck gerät. Aber die Frage ist jetzt, und das ist ja die spannende Frage, wie geschieht das jetzt? Ja, und da habe ich wiederum Sorgen, das bringt uns zurück zu dem Startartikel in der letzten Ausgabe der Lichtgedanken, dass dem Staat hier zu viel zugetraut und zugemutet wird. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn es ums Klima geht, das Klimapaket der Bundesregierung mit den sektorspezifischen Zielen falsch. Sondern richtig wäre es zu sagen, wir müssen ein gesamtes Ziel haben. Wir müssen bei uns die Emissionen senken. Die sind zurzeit bei 900 Millionen Tonnen, schätze ich mal so etwa. Ja, wir wollen die auf, sagen wir mal, 500 Millionen senken in den nächsten 15 Jahren. Zum Beispiel kann man sagen, als Ziel. Wäre natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wir machen einen jetzt schon klaren Pfad von Zertifikaten, die jedes Jahr neu ausgegeben werden, wo jetzt jeder erkennen kann, wo er 2038 steht. Dafür muss ich kein Kohlekraftwerk stilllegen. Staatlicherseits, sondern das legt sich von selbst still, und zwar weit davor. Ja. Ich muss auch keinem Dieselfahrer verbieten, in seiner Straße zu parken. Ich kann einfach die Leute selber entscheiden lassen, wie sie mit diesen neuen Knappheiten umgehen. Und dann werden die Innovatoren kommen, da bin ich 100%ig von überzeugt. Ja. Da brauche ich aber jetzt keinen, da kann ich gerne eine Wasserstoffförderung machen, das ist was anderes, das ist sicher ein Großprojekt. Aber ich muss jetzt kein Batteriewerk fördern, wo jetzt schon viele Leute glauben zu wissen, dass Batterien sowieso eine Übergangstechnologie ist. Und jetzt kam gerade aus dem Kieler Institut, hast du das gelesen, von dem Schmidt, das würde mich interessieren, was du davon hältst. Der sagte halt, dass die Elektromobilität CO2 schädlicher ist als Diesel. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht, wenn man das ernst nimmt. Ja, und das hat aber mit dem planwirtschaftlichen Ansatz zu tun, der da immer gefahren wird. Und ich persönlich bin sehr dafür zu sagen, wir müssen klare Ziele vorgeben. Wer noch durchsetzt diese Ziele, wer sich daran hält, wer ohne Zertifikat emittiert, der wird bestraft. Und zwar deutlich höher als der Zertifikatspreis. Ja, kann man gerne machen. Aber man macht eine Vorgabe am Ziel orientiert und lässt die Instrumente doch bitte die Leute selbst entscheiden, welche sie da wählen. Ich weiß nicht, ob ich damit bei euch überhaupt noch zugelassen werde.
Wenn ach, bei uns werden alle zugelassen. solange wir miteinander jetzt auf entsprechendem Niveau diskutieren. Ich meine, ich habe da so ein bisschen eine andere Auffassung, wie der Staat da zu agieren hat. Und zwar schon aus konzeptionellen Gründen heraus. Und zwar, ich meine, staatliche Eingriffe in marktwirtschaftliches Geschehen muss ja eine Begründung haben. Also ich meine, wenn man das nur macht, weil die Szene so ist, dann ist das für mich jetzt keine ökonomische Begründung. Und es gibt ja diese ganzen Marktmängel, Marktfehler, Tatbestände, warum der Staat irgendwo eingreift. Und im Innovationsbereich, wenn Sie eine Volkswirtschaft haben, die durch Innovation immer wieder angetrieben werden, aber wo die Strukturen einigermaßen, so wie ich es vorhin beschrieben habe, also einigermaßen stabil bleiben und sich weiterentwickeln, da gibt es ein paar so Marktversagenstatbestände, die man relativ einfach durch eine breit gefächerte Subventionierung aufgrund der externen Effekte, aufgrund von Imitationen, das kann man relativ breit gestreut machen. Da muss man auch keine Ziele vorgeben, sondern man erhält einfach die Anreize der Akteure hoch, in diese Innovation zu investieren. Wenn man aber so eine Transformationssituation hat, also wo große strukturelle Veränderungen stattfinden und wo die Neuerungsaktivitäten nicht so sehr darauf basieren, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, sondern ziemlich weit nach vorne schauen müssen, dann habe ich andere Marktversagenstatbestände. Im Innovationsprozess, wo man Ideen generiert und wo es nachher genutzt wird, gibt es irgendwann mal diese Phase, wo man es in den Markt einführt. Und da würde ich immer versuchen, dass der Staat da möglichst draußen ist. Das können die Unternehmen besser. Aber ich muss sie möglicherweise dazu hinführen, dass die Ideen da liegen, damit sie die nehmen können. Ich muss möglichst dafür sorgen, dass durch eine staatliche Nachfrage auch der Markt auf einmal existiert. Also sagen wir, da würde ich schon immer versuchen, die Notwendigkeit des Staatseingriffs mit der Findigkeit der Marktkräfte letztendlich das geschickt miteinander zu kombinieren. Und dann kommt auch dieser katalytische Aspekt, dann bin ich auch schon durch, dann kommt der katalytische Aspekt, manchmal mag man gezwungen sein, auch direkt in die Vermarktung einzugreifen. Aber das kann nur katalytisch sein. Dann muss ich manchmal der Technologie helfen, dass sie über so einen Kostenberg drüber kommt. Und wenn sie dann an dem oberen Punkt sind und dann fällt alles, dann kann ich auch wieder loslassen, dann fällt das auch runter. Im Energiebereich würde ich manchmal so sehen, dass das möglicherweise so ist. Ja, und da muss eingegriffen werden. Und dann kommt das katalytische Prinzip, wo ich ja vorhin mich gefreut habe, dass du das bei Lufthansa auch so gesehen hast. Es ist natürlich schwierig, und da hast du auch vollkommen recht, der Politik beizubringen, jetzt fördert das mal x Jahre, die Zahl x irgendeine, 8 Jahre, was weiß ich, und dann geht raus, dann läuft das von selber. Da gibt es natürlich dann auch Beharrungsbestrebungen. Aber sag mal, das ist so mein Konzept, wie der Staat da eingreift. Aber er sollte, so gut es geht, und es wird nicht immer klappen, dem direkten Markteingriff der Vermarktung der Innovation, da soll er sich natürlich raushalten. Aber es gibt genug Phasen davor und danach, wo er eingreifen kann, um das in gewisser Weise zu steuern und diese Marktfehler, die ich vorhin angeführt habe, diese neuen, diese transformativen Fehler, um die vielleicht zu kurieren.
Ich habe ein gewisses Verständnisproblem. Also dieses systemische Element verstehe ich. Das würde ich mit Netzwerkexternalität bezeichnen. Und damit sind wir schon wieder bei einem Versagen des Marktes im klassischen Sinne. Wenn ich also sozusagen eine neue Antriebstechnologie, wenn sich die durchsetzt, damit die sich durchsetzen soll, brauche ich ja irgendwie ein Netzwerk von Versorgung. Das Internet ist ja auch nicht spontan entstanden, sondern das basiert auf militärischer Forschung und anderen Dingen nicht. Das ist ein ganz klarer, typischer Fall. Ja. Aber die Beharrungskräfte sehe ich auch. Aber ich sehe natürlich, dass die Beharrungskräfte dadurch überwunden werden, indem klare Signale gesendet wird. Also du hast ja nichts dazu gesagt, ob man jetzt, das Signal ist ja bei uns im Moment, 2038 gibt es bei uns kein Kohlekraftwerk mehr. Wir haben die modernste Technologie. Auf der ganzen Welt werden 1400 Kohlekraftwerke gebaut mit alter Technologie. Und wir zerstören die modernste Technologie, weil wir glauben, das sei moralisch nicht gut, mit Kohle zu operieren. Als Ergebnis werden alle anderen sehen, oh, die Deutschen werden arm, indem sie die Kohle abschaffen. Das machen wir mal besser nicht. Wir werden auf die Kohle setzen, denn wir wollen ja schließlich reich werden. Ja, wir machen es genau falsch rum. Und wenn wir diesen anderen Weg gehen, den ich gerade skizziert habe, nämlich zu sagen, wir wollen die Emissionsobergrenze massiv senken und dann wollen wir darauf setzen, dass Innovatoren kommen, die diese neuen Energieversorgungswege finden, dann kann ich sogar mitgehen und sagen, da kann es den einen oder anderen Push geben. Ich bin nur so weit, im Moment, wir haben ja schon eine ganze Menge Pushes gegeben. Wir haben ja ein erneuerbares Energiengesetz, das irgendwie mehrere hundert Milliarden Euro verschwendet hat in den letzten Jahren. Aber wir haben Erkenntnisse über Technologien. Es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen über erneuerbare Energien. Wäre es nicht genauso gut zu sagen, jetzt wissen wir so viel, jetzt können wir sozusagen diesen Weg gehen, dieses Pfades der Emissionsbegrenzung. Und dann können wir gerne ein bisschen schärfer bei uns machen als anderswo. Wir haben ja schließlich die Fähigkeit dafür, uns aufgebaut. Und dann lassen wir mal die Unternehmen. Muss da der Staat noch eingreifen? Muss der Staat jetzt noch sagen, ich fordere hier Batterien, ich mache da Wasserstoff, ich werde da irgendwas machen? Oder reicht es nicht zu sagen, so, jetzt habt ihr das Signal, es muss euch klar sein, das glaubt, wir werden das auch durchsetzen, in 20 Jahren ist die Emission halbiert, die wir jetzt machen. Macht was draus. Und da muss ich natürlich alles bepreisen. Da muss ich auch jeden Flugkilometer bepreisen, jeden Autokilometer, jeden Schiffskilometer. Da muss ich alles bepreisen. Das ist unangenehm. Es kostet nämlich eine Menge Leute eine Menge Geld, die da noch gar nicht mit rechnen. Ja, nehmen Sie all die aus der Nachbarschaft hier jeden Morgen mit dem Auto reinkommen, die plötzlich merken, Also systemisch würde ich sagen, da machen wir ein besseres System des öffentlichen Nahverkehrs zeitgleich. Ja, dann tun wir da was. Aber Technologien vorzugeben oder gar Märkte sozusagen zu simulieren, halte ich für da sehr übertrieben, muss ich sagen.
Also diese Zielvorgabe ist ja letztendlich das Problem. Ich denke, dass das der Knackpunkt ist. Erstmal kann man sich fragen, wo kommt die Zielvorgabe her? Ich meine, ist es wirklich der Staat? Ich meine, also wo bekommt die, sagen wir mal, wo kommen die staatlichen Akteure, wo bekommen die Politiker die Einsicht her, dass das die richtige Technologie und das ist die falsche? Ich meine, das ist schwierig. Da kann man über sich, über demokratische Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten, kann man sich da unterhalten. Da gibt es auch Formate, wo man versucht, das zu machen und die Gesellschaft mitzunehmen. Ich lasse das mal so stehen, dass man das so machen kann. Das andere ist allerdings diese Zielformulierung. Ich meine, es gibt ja diesen sogenannten missionsorientierten Politikansatz, wo Mission heißt, ich gebe ein Ziel vor als Staat und versuche dann, dass die Akteure schnell dahin rennen. Und diese Zielvorgabe, die halte ich auch für kritisch. Und was in Deutschland passiert, dass wir jetzt in den letzten Jahren sehr auf Elektromobilität gesetzt haben und alles andere war perdu, jetzt kommt wieder Wasserstoff mal rein, das fand ich verfehlt, sondern für mich ist eigentlich eher zu sagen, ich habe eine Mission und die heißt, jetzt bleiben wir beim Energiebereich, nicht fossil. Ihr könnt machen, was ihr forscht, wohin ihr wollt, zu Wasserstoff, sonst was, aber fossil, das fördern wir zumindest nicht mehr. Nicht, dass wir es abschaffen, aber das fördern wir nicht mehr. Aber in welche Richtung ihr forscht, das müsst ihr schon mal selber wissen. Wir unterstützen euch auch. Und nach einer gewissen Zeit müssen wir irgendwann mal einen Rapport machen, gucken, wo lohnt es sich nicht. Man muss auch irgendwann mal aufhören, was zu fördern. Wir wissen auch, dass die Kernfusion irgendwann mal verschwunden ist. Das war auch mal so ein Thema, was da nicht funktioniert hat. Und so würde ich mir das vorstellen. Aber das muss schon breit gehen. Also ich kann ein Ziel vorgeben, indem ich sage, was Altes ganz bestimmt nicht mehr. Aber das Rand ist offen und dann müssen die Akteure loslaufen.
Mich würde noch interessieren, wie wirken sich denn eigentlich die aktuellen Ereignisse um Corona auf Ihre eigene Forschung aus? Haben sich aus der Krisensituation schon Forschungsfragen ergeben, denen Sie nachgehen wollen?
Also ich kann sagen, ja, wir haben uns sogar schon an einer Ausschreibung der Volkswagen-Stiftung beteiligt, die einen so großen Auftrieb erzeugt hat, dass die Mittelvergabe erst im Herbst stattfindet. Da geht es bei uns um tatsächlich die Frage der Lieferketten, wenn Sie es allgemein formulieren wollen, der Zukunft der Lieferketten. Da haben wir uns mit unseren Kollegen aus Adelaide zusammengesetzt und haben ein Projekt beantragt, wo es konkret um die Versorgung mit medizinischen Schutzgütern, Medikamenten und medizinischen Geräten geht. Also was sozusagen ganz konkret im Mittelpunkt stand, aber das kann man ja übertragen auf alle Art von Lieferketten. Und welche Probleme drohen von der politischen Seite her und so weiter, wie man sozusagen das organisieren kann, diese Prozesse trotzdem, also einerseits sicher sind. Wir wollen ja Sicherheit der Versorgung, selbstverständlich. Wir wollen auch Krisenvorsorge haben. Wir wollen uns nur für die richtige Krise vorbereiten, ist gar nicht so einfach, denn die Krisen sind ja in der Regel so überraschend, dass wir uns gar nicht darauf vorbereiten können, sonst wären es auch keine Krisen. Und wir wollen eben auch die Lieferketten nicht unterbrechen wollen, sondern die Arbeitsteilung und die Vorteile der Arbeitsteilung sollen weiterhin bestehen bleiben. Das ist ein Projekt, das sich daraus ergeben hat. Das sowieso immer eins war, aber das sozusagen jetzt konkret zugeschnitten war und auch sofort zu dieser kurzfristig motivierten Antragstellung führte. Ob das erfolgreich ist oder nicht, wird sich zeigen. Aber es hat uns motiviert, überhaupt darüber nachzudenken. Das werden wir auch weiter tun. Das ist eine ganz konkrete Fragestellung, die sich ergeben hat.
Ja gut, einerseits ist eine ganz allgemeine Beschäftigung, auch mit der politischen Dimension dieser Fragestellung. Da sind wir alle zwei Wochen aufgefordert, irgendwas dazu zu sagen. Sinnvoll ist, das machen wir dann auch. Haben wir uns auch jetzt schon ein paar Mal geäußert dazu. Im Sinne von Forschungsprojekten. Nicht mehr eins wird sein, diese technologische Souveränität, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, weil das im innovationsökonomischen Kontext eine besondere Bedeutung hat, auch im Sinne von Forschungsförderung. Muss ich denn wirklich alles fördern oder kann ich nicht auch eine internationale Arbeitsteilung eingehen? Es gibt eine starke Tendenz, dass es Leute gibt, die sagen, Deutschland muss alles fördern, muss auch alles haben. Der Meinung bin ich definitiv nicht. Und das Zweite ist dann so gewisse auch eine Analyse von Resilienz, also Systemresilienz. Also müssen Systeme aufgestellt werden, dass wenn solche Schocks passieren, dass sie dann nicht komplett zusammenbrechen, sondern dass sie quasi so aufgestellt sind, dass es irgendwo natürlich Einfalltore gibt, aber die verarbeiten das dann in gewisser Weise auch mildern, sage ich mal, während andere Systeme dann letztendlich hiervon betroffen sind. Wie macht man letztendlich sowas? Das kann so ein Ausfluss dieser Corona-Krise sein.
Eine allerletzte Frage noch. Was haben Sie denn heute aus der Diskussion mit dem jeweils anderen für sich mitgenommen?
Wir liegen nicht weit auseinander. Ich meine, das habe ich mir damals schon gedacht, auch bei der Replik von Herrn Freitag auf den Artikel im Lichtgedanken, der ja vieles verkürzt drin ist, ist ja auch klar. Und das fand die Punkte, die er da angeführt, fand ich auch alle gut, aber ich denke mal, dass wir so weit nicht auseinander liegen. Ich meine, es ist ein Matter of Degree. Ich meine, sagen wir wissen beide um die Stärken des marktwirtschaftlichen Systems, wir wissen auch um die Schwäche der Märkte. Da liegen wir vielleicht ein bisschen auseinander, weil innovationsökonomischer Zugang ist ein bisschen anderer als den Herr Freitag hat. Aber letztendlich, denke ich, ist das immer etwas, wo wir uns darüber unterhalten können und dann auch auch gut drüber streiten und diskutieren können. Aber letztendlich ist der Unterschied, glaube ich, nicht so arg groß.
Ja, aus meiner Sicht ist es, glaube ich, ich stimme dem zu, also die Unterschiede sind marginal, aber wichtig ist, glaube ich, zu erkennen, dass die Marktwirtschaft kein Ziel an sich ist. Verstehen Sie das? Die Märkte sind jetzt nichts, was man irgendwie überhöhen müsste im moralischen Sinne. Also ich finde, weil die Debatte oft so abgleitet, der gute Staat, der gute Markt, der böse Staat, je nachdem, wo Sie herkommen, welche Perspektive Sie haben. Das ist für mich keine eigentlich nicht die richtige Perspektive. Die richtige Perspektive ist es, wir haben ein gegebenes Ziel, zum Beispiel im Klima, den Klimawandel zu begrenzen. Und jetzt suchen wir nach dem richtigen Instrument und nach den richtigen Akteuren für die jeweiligen Schritte. Ja, und das, glaube ich, kann man auch mitnehmen. Es muss diese Debatte wieder mehr geführt werden im Sinne einer Instrumentendebatte. Das haben wir jetzt heute getan und das ist auch, glaube ich, wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie, wenn wir von Marktversagen sprechen, dann meine ich nie was Moralisches. Und wenn ich spreche regelmäßig auch von Staatsversagen in meinen Vorlesungen, weil ich mache immer klar, mir geht es um ein technisches Versagen. Es ist ein technisches Versagen. Ja? Und genauso Märkte, die versagen technisch. Da ist keine moralische Dimension drin. Und das ist leider in der Debatte, wird das oft falsch gesehen. Und deswegen wäre es schön, wenn dieses Gespräch dazu beiträgt, dass vielleicht andere auch darüber nachdenken, dass wir das Ganze mal entmoralisieren und uns einfach überlegen, wie kann man ein gegebenes Ziel am effizientesten, also mit den geringsten Kosten und tatsächlich wirksam, also effektiv erreichen. Das ist meine Lehre daraus.
Ja, dann bleibt noch zu sagen, vielen Dank für diese Schlussworte und für die spannende Diskussion und an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören.